Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Filme über den Fall der Mauer gibt es viele. In Retrospektiven werden sie häufig gezeigt. Auch jetzt wieder zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Aber was kam eigentlich danach, nach dem Jubel über die Einheit und die Freiheit für die Menschen im Osten? Eine Filmreihe in Leipzig und in Dresden begibt sich jetzt auf eine filmische Spurensuche in die frühen 1990er Jahre. Dabei geht es um die Frage, wie Filmemacher und Filmemacherinnen aus Ost und West damals auf die Folgen der Wiedervereinigung geblickt haben. Darüber spreche ich mit dem Historiker Andreas Kötzing. Er forscht am Hannah-Arendt-Institut in Dresden zur deutschen Filmgeschichte und hat die Filmreihe kuratiert. Guten Tag, Herr Kötzing.
Hallo, Frau Burg.
Ja, was war der Anlass für Sie, sich mit den Filmen der frühen 1990er Jahre zu beschäftigen?
Na, der Gedanke kam natürlich auf ein bisschen vor dem Hintergrund jetzt des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung, wobei es bei mir tatsächlich relativ schnell klar war, dass ich nichts über den Fall der Mauer, über die Wiedervereinigung an sich machen möchte. Nicht nur, weil es tatsächlich schon relativ viele Filmreihen dazu gab, sondern weil das auch im Moment gerade gar nicht die Bilder sind, die mich wirklich interessieren und bei denen ich momentan auch tatsächlich nicht den Eindruck habe, dass sie in der Erinnerung eine so wahnsinnig große Rolle spielen. Also mir scheint es zumindest so, als sei dieser 30. Jahrestag jetzt der Wiedervereinigung schon einer, der deutlich nachdenklicher ausfällt als die vorhergehenden Jubiläen, was jetzt nicht nur unbedingt etwas mit Corona zu tun haben muss, sondern tatsächlich auch mit einem kleinen Wandel in der Erinnerungskultur. Es ist ja einerseits ganz interessant, dass es viele Filme gibt über das Ende der DDR, über den Fall der Mauer, und die hören dann auch wirklich mit dem Fall der Mauer auf oder spätestens mit dem Feuerwerk am 3. Oktober, und relativ wenig Filmemacher beschäftigen sich dann aus heutiger Perspektive mit dem danach. Was kam denn eigentlich danach? Und das ist für mich der eine Aufhänger gewesen, nach dem Jubel zu fragen, tatsächlich zu schauen, was hat denn die Filmemacher unmittelbar nach dieser Wiedervereinigung tatsächlich bewegt? Wie sind denn die Lebensumstände nach der Wiedervereinigung damals im deutschen Kino reflektiert worden? Deswegen zeigen wir zum Beispiel auch in der Filmreihe jetzt gar keine historisierenden Filme, die aus der heutigen Perspektive zurückschauen auf die frühen 90er Jahre, sondern tatsächlich ausschließlich Filme, die damals entstanden sind, vor dem Eindruck, vor dem Hintergrund der Ereignisse und den Problemen und Themen, die damals eben die Menschen bewegt haben.
Und auch da ist die Vielfalt der Filme sehr groß. Im Programm gibt es zum Beispiel gesellschaftskritische Dramen, dann zeigen Sie aber auch verschiedene Genrefilme. Nach welchen Schwerpunkten haben Sie denn die Filme ausgewählt?
Ja, das hat sich tatsächlich ein bisschen aus der Recherche heraus so ergeben. Ich habe angefangen mit ganz vielen Filmzeitschriften, die ich gewälzt habe, um dann tatsächlich zu gucken, was ist denn damals überhaupt im Kino gelaufen. Und man stellt natürlich fest, dass es sehr viele gegenwartskritische Dramen gibt, die vor dem Hintergrund der Ereignisse tatsächlich individuelle Geschichten erzählen. So etwas wie Herzsprung von Helke Misselwitz, den wir zeigen werden, oder Berlin-Ostkreuz von Michael Klier. Aber daneben eben tatsächlich auch viele andere Filme. Und das, finde ich, eben macht auch den Reiz so einer Filmreihe aus, nicht nur auf die Dramen, die gegenwartsbezogenen Filme zu schauen, sondern auch die abseitigeren Filme ein bisschen mit in den Blick zu nehmen. Genrefilme, die Sie erwähnt haben, Detlef Buchs zum Beispiel, Wir können auch anders, den ich erst beim zweiten Mal sehen tatsächlich auch als eine Ost-West-Konfrontation vor dem Hintergrund der Wiedervereinigung gesehen oder interpretiert habe, den wir jetzt wieder zeigen werden. Oder das deutsche Kettensägen-Massaker von Christoph Schlingensief, vielleicht der extremste Versuch, sich mit der Wiedervereinigung im Film auseinanderzusetzen. Der erzählt ja die Wiedervereinigung als Splatter-Horror-Trash-Variante, in dem westdeutsche Metzger arme ostdeutsche Bürger im wahrsten Sinne des Wortes zu Wurst verarbeiten. Also da sieht man tatsächlich, wie groß das Spektrum der Filme ist, die damals entstanden sind und die eben auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise auf die Folgen der Wiedervereinigung geblickt haben.
Ja, dann auch Regisseure, Regisseurinnen mit unterschiedlichem biografischen Hintergrund. Christoph Schlingensief selber nicht in der DDR sozialisiert. Die verschiedenen Genres, Sie erwähnten es schon. Gibt es denn trotz der Vielfalt sowas wie einen roten Faden, der die Filme miteinander verbindet?
Ja, mehrere. Also ich würde einerseits sagen, es sind alles keine Meisterwerke, in Klammern vielleicht. Also diese Filme sind ja sehr unmittelbar, sehr zeitnah entstanden. Die sind zum Teil auch sehr rau und sehr schroff. Man merkt ihnen an, dass sie von den aktuellen Entwicklungen sehr nachhaltig geprägt gewesen sind. Auf der anderen Seite ein roter Faden, der durchaus auffällt. Das merkt man dann vor allem bei den dokumentarischen Filmen, dass das Thema Rechtsradikalismus schon damals eine sehr, sehr starke Rolle gespielt hat. Also in sehr, sehr vielen Filmen tauchen rechtsradikale Jugendliche auf, die damals ein Phänomen gewesen gewesen sind, das nicht nur im Osten, aber eben vor allem damals auch im Osten sehr stark verbreitet war, reflektiert wird von den Filmemachern. Und ein anderer roter Faden, und das ist tatsächlich auch ein bisschen aus der heutigen Zeit vielleicht überraschend, ich bin mir noch nicht so sicher, wie man das wirklich einschätzt, aber ich war erstaunt durchaus, wie verhalten und wie zurückgenommen viele der Filmemacher sich damals mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir reflektieren ja heute im zeitlichen Abstand von 30 Jahren, welche Versäumnisse es auch gab in der Wahrnehmung ostdeutscher Biografien, in der Wertschätzung für den Wandel, den Strukturbruch, den man in den neuen Bundesländern damals gestaltet hat und der von den Menschen ja auch erstmal bewerkstelligt werden musste. Aber dass die Filme das damals auch schon mit so einer vorsichtigen Skepsis, mit sehr viel Misstrauen gegenüber der Zukunft reflektiert haben, das hat mich tatsächlich doch überrascht.
Mich würden noch mal die Dokumentarfilme und Dokumentationen interessieren. Sie haben die rechtsradikalen Themen erwähnt. Da war ja damals schon 1993 ein Film, der auch für Skandal gesorgt hat, der von Thomas Heise, Stau, jetzt geht's los, weil er eben mit rechtsradikalen Jugendlichen in Halle geredet hat. Aber Sie haben im Programm auch weitgehend unbekannte Dokumentationen, die sich mit dem gesellschaftlichen Umbruch aus einer regionalen Perspektive beschäftigen. Was genau sind das für Filme?
Ja, wir zeigen zwei Filme von Peter Badl und Dieter Tschill, die selber als Filmemacher aus der DDR heraus weiter gedreht haben, Projekte realisiert haben in den frühen 1990er Jahren zusammen und die tatsächlich regional vor Ort waren in Sachsen mit der Kamera relativ spontan gedreht haben. Ein Film im schönsten Wiesengrunde, der ist vor den Toren von Dresden entstanden in einem kleinen Ort, Schmiedewalde, und sie interviewen dort einfach die Bewohner dieses Ortes und aus so einem kleinen Dorf heraus ergibt sich ein Panorama an Eindrücken, an Gefühlen, an Hoffnungen und an Enttäuschungen, die damals in der Bevölkerung verbreitet gewesen sind, dass ich wirklich extrem überrascht war, den Film jetzt wiederzusehen. Und die beiden zusammen haben noch mehrere andere Filme gemacht. In Leipzig zeigen wir zum Beispiel Grauguss, einen Film über eine ehemalige Eisengießerei in Leipzig, die zu DDR-Zeiten eine der größten war und die das Schicksal ereilt hat, was viele Betriebe nach 1990 ereilt hat, nämlich die Privatisierung durch die Treuhand. Wobei bei der GISAG, um die es hier geht, tatsächlich ganz viele unterschiedliche Aspekte hineingeflossen sind. Der Betrieb mehrfach privatisiert, verkauft wurde, und Grauguss ist sozusagen der Anfang gewesen im Jahr 1990. Da werden die Mitarbeiter ins Bild gerückt und interviewt, und man kann aus den Gesprächen mit den Mitarbeitern dann heraushören, wie auch da schon die große Angst mitschwingt. Was wird jetzt sein? Was wird aus diesen Arbeitsplätzen hier bei uns vor Ort? Und ich finde, solche Filme sind extrem wichtig, weil sie nicht überformt sind durch spätere Erwartungen oder durch spätere Erfahrungen, die die Protagonisten gemacht haben, sondern weil sie tatsächlich unmittelbar vor den damaligen Ereignissen entstanden sind und uns wie so eine Art kleine Zeitkapsel zurückführen in dieses Zeitfenster der frühen 1990er Jahre.
Einige Regisseure, Regisseurinnen der Filme werden auch vor Ort sein in Dresden und Leipzig und ihre Filme vorstellen, unter anderem Helke Misselwitz, Thomas Heise, Andreas Kleinert. Inwiefern spiegeln sich denn die gesellschaftlichen Umbrüche der 1990er Jahre auch in den Biografien dieser Regisseurinnen und Regisseure?
Ja, auch da sieht man natürlich, dass Hoffnung, Optimismus und Skepsis sehr nah beieinander liegen können. Nicht alle diese Filmemacher haben ja ganz steile Karrieren gemacht in den 1990er Jahren. Es gibt sehr positive Beispiele von den Regisseuren aus der ehemaligen DDR, die damals noch studiert und sozialisiert worden sind. Neben Andreas Kleinert natürlich auch Andreas Dresen, von dem wir Stilles Land gezeigt haben, jetzt in Dresden zur Eröffnung der Filmreihe. Das sind schon Beispiele dafür, dass Filmemacher sehr erfolgreich Karriere gemacht haben und auch weiterhin Filme drehen konnten. Aber es gab auch andere Beispiele dafür. Ein Auf und Ab an Karrierewegen, in denen sich tatsächlich auch spiegelt, wie schwierig es für Filmemacher war, speziell in den 90er Jahren, ihre Themen in der Öffentlichkeit zu platzieren. Denn als wir vorhin über den roten Faden der Reihe gesprochen haben, es fällt natürlich im Rückblick mit 30 Jahren Abstand auch auf, dass diese Filme allesamt nicht wirklich erfolgreich waren. Also sie hatten damals kein großes Publikum. Die Menschen wollten ganz andere Geschichten im Kino sehen. Und manche der Filme werden ja auch erst in einem zeitlichen Abstand dann wieder interessant und nochmal neu wiederentdeckt.
Das heißt, Sie mussten wahrscheinlich auch ziemlich recherchieren, um an die Filme heranzukommen. Wie schwierig war es eigentlich, sie dann zeigen zu dürfen? Wie schwierig war die rechte Frage?
Ja, es gibt natürlich viele klassische Probleme, die man immer hat bei der Bearbeitung solcher Filmreihen, dass man schauen muss, wo sind die Kopien erhältlich, wie kommt man überhaupt dran. Vieles ist ja auch tatsächlich aus den frühen 1990er Jahren gar nicht digital inzwischen überliefert, sondern kann nur mit analogen Filmkopien abgespielt werden, wo es natürlich nach wie vor auch Schwierigkeiten gibt, tatsächlich noch Kinos zu finden, die diese Technik vorhalten. Aber es gab auch ganz andere konkrete Beispiele, wo wir wirklich an Grenzen gestoßen sind, um Filme wieder zeigen zu können. Ich hätte zum Beispiel sehr gerne Der Papagei von Ralf Hüttner gezeigt, ein Film mit Harald Junke, keine Komödie im wahrsten Sinne, sondern Harald Junke hatte da eine wirklich ernsthafte Rolle. Er spielt einen sehr talentierten Redner, der entdeckt wird von einer neuen rechten Partei, die ihn einspannt für den Wahlkampf. Und der Film ist so top aktuell, den hätte man eigentlich auch problemlos heute wieder drehen können. Ich hätte ihn sehr gerne dabei gehabt in der Filmreihe, aber das sind so Filmbeispiele, wo damals tatsächlich das Fernsehen in den Produktionen mit beteiligt gewesen ist, wo es ohnehin schwierig ist, den eigentlichen Rechteinhaber zu finden. Und wenn man ihn dann gefunden hat, dann merkt man plötzlich, dass damals Musikrechte bei Filmen nur für einen kurzen Zeitraum eingekauft worden sind, nämlich indem der Film damals im Fernsehen gezeigt worden ist. Die sind inzwischen ausgelaufen, das heißt, dann hat man vielleicht den Rechteinhaber des Films, aber sie dürfen den Film trotzdem nicht öffentlich zeigen, weil sie erst bei jedem Lied nachrecherchieren müssten, wer eigentlich der Rechteinhaber ist, um sich eine erneute Genehmigung dafür zu holen. Also das sind natürlich katastrophale Gründe, an denen man dann am Ende scheitert, wenn man einen Film gerne zeigen würde, aber es einfach aus formalen Gründen gar nicht geht. Da gibt es so einige Filmschätze aus den 90er Jahren, die deswegen in den Archiven schlummern und die relativ schwierig wieder öffentlich zu zeigen sind.
Der Filmhistoriker Andreas Kötzing, er hat die Filmreihe nach dem Jubel kuratiert. Die Reihe läuft noch bis zum 13. Oktober in der Cinemathek in Leipzig und im Programmkino Ost in Dresden.